Damit kommen wir zu Johannes' Hauptthema.
Genau, vielen Dank, Torben. Ich mache heute mal ein etwas basismäßigeres Thema, muss ich sagen. Und zwar geht es um lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen.
Mhm.
Passt jetzt zum Vera Familie. Genau, passt zum Vera Familie. Ich habe erst das Hauptthema gemacht und dann habe ich gedacht, mache ich Amiodarone? Ja, nee, Amiodarone mache ich Vera Familie. So bin ich zu dem Vera Familie gekommen. Das Ganze ist basiert auf einem Artikel aus der Intensivmedizin Up to Date von 2019 von Engelke et al. Und wie gesagt, es ist relativ basismäßig, aber gerade wenn man auf der Intensivstation anfängt oder in der ZNA oder auch im Rettungsdienst, muss man sich auch mit den Babys beschäftigen und kann nicht immer nur die Upspace-Dinge machen.
Mhm.
Torben, welche akuten lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen kennst du?
VT, Kammerflimmern, das sind ja erstmal die beiden, die direkter Periarrest sind und schnell.
Mhm.
Dann langsam AV-Block 2B, 3. Sick Sinus Bradykardie, wobei die meistens ja eher chronisch sind als akut, aber theoretisch auch denkbar.
Könnte theoretisch auch mal, ja.
Akut,
ich erlöse dich, weiter musst du nicht denken. Das ist schon wieder, Torben macht das natürlich. Er hat sogar schon die Einteilung in Breiten- und Plattigkeit gemacht, das ist immer so. Er hat das schon mal wie erzählt, scheinbar.
Ja, und ich habe mir auch schon mal Gedanken zu gemacht, ja.
Also. Man fängt mit dem Ganzen an, genau, so wie Tom schon gemacht hat, Bradykardie versus Tachykardie, Herzrhythmusstörung, bei lebensbedrohlichen. Bradykardie ist eigentlich nur relevant, der AV-Block 3 als akut lebensbedrohlich.
Mhm.
Wobei sich da immer die Frage stellt, wie sieht man das denn eigentlich nochmal im EKG? Das erlebe ich immer wieder, dass die Leute da so vorstehen, dann gucken, ja, ist schon langsam, ja, Also im Endeffekt ist es eine völlige Diskordanz von P-Wellen und QRS-Komplexen.
Mhm. Da also kann man Werbung für einen Foam-Artikel bzw. einen Podcast-Beitrag von uns machen. Nordvermedizin hat so auch ein Video, Lewis Leads. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo die P's sind, Lewis Leads kleben.
Genau. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Ja. Das ist eigentlich die akut lebensbedrohliche Bradykardie, Herzrhythmusstörung. Alles andere, natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob ein AV-Block Typ 2b irgendwann übergeht in, ist auch eine Schrittmacherindikation, aber übergeht in einen Dreier. Dann wird es natürlich auch lebensbedrohlich, weil das ist die einzige akut lebensbedrohliche Bradykardie. Bei den Tachykarden sieht es ein bisschen anders aus. Torben hat das schon gut aufgezählt. Es gibt Kammerflimmern. Es ist nicht grob und feinschlägig. Das Feinschlägige kann so sein, dass man zum Beispiel über die Fast Patches gar nicht so richtig sicher ist, ob die flimmern oder nicht. Manchmal hilft dann so ein bisschen, diese Impedanz hochzustellen, beziehungsweise runterzustellen, im Fall, dass man es noch sieht. Also insgesamt eine völlig unkoordinierte muskuläre Aktivität des Herzens, dann gibt es das Kammerflattern, das ist ein Kammerflimmern mit geringer Frequenz, ca. 320 Schläge pro Minute. Ich finde, das ist eher eine theoretische Unterteilung, weil die hat auch keinen therapeutischen Unterschied. Und dann gibt es die VT. Die VT kann man in eine monomorphe und in eine polymorphe VT unterteilen. Bei der monomorphen sind alle QRS-Komplexe gleich. Also das ist so dieses Pattern einfach nur, wo so zack, 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 und es ist immer gleich hoher Ausschlag sozusagen, das sind Monomorphe, die Polymorphe, das sind die Kammerkomplexe, sehen immer anders aus und aber auch breit.
Die Monomorphe ist, glaube ich, die im ACLS-Kurs so als Standard,
genau, das ist so, wo alles gleich ist, ganz klar, VT, ja. Und das ist auch das, was der ACLS-Simulator immer ausspuckt, ja, bei VT. Polymorphe alle unterschiedlich und dann als Spezialfall gibt es noch die Torsade Point Tachykardie, die ist auch noch akut lebensbedrohlich.
Ich kann kein Französisch, ich nenne sie Spitzenumkehrtachykardie.
Genau, warum nennt Torben die Spitzenumkehrtachykardie? Weil man periodisch zu- und abnehmende QRS-Komplexe hat.
Genau.
Bei Torsade Point, du könntest nochmal üben.
Ich kann aus dem
Torsade Point.
Ja, es klingt aus,
das geht auch schon. So. Genau. Torben, kennst du zwei unterschiedliche Therapieoptionen für Tachykardie?
Ja, entweder, wenn die Patienten instabil sind, Strom, theoretisch noch Amiodarone als zweite Wahl.
Genau, also Strom versus medikamentös, kann man sagen. Das ist richtig, gilt übrigens für Bradykardie genauso.
Ja.
Grundsatz, je instabiler,
desto Strom,
genau. Das ist so ein Grundsatz aus ACLS. Ich möchte das ein bisschen relativieren. Nicht, weil ich die Guidelines jetzt relativieren möchte, sondern weil ich einfach einmal darauf abziehen möchte, dass man das bitte mit Augenmaß tut. Weil dieser Leitsatz, je kränker, desto Strom, den hat irgendwie jeder so verinnerlicht, finde ich. Das kommt immer als erstes.
Ja.
Aber man braucht für eine ordentliche Stromtherapie halt eine Analgesedierung.
Mhm.
Wenn der Patient wach ist zumindest. Natürlich nicht in der Reanimationssituation, das ist klar. Aber sonst braucht man hier eine Analgesedierung. Analgesedierung hat zwei Probleme. Zeit und kreislaufdepressive Nebenwirkung.
Mhm.
Und ich habe schon erlebt, es ist nicht mir selber passiert, aber ich habe schon erlebt, dass für eine antitachykarde Stromtherapie eine Analgesedierung gemacht hat und die Patientin hat diese Analgesedierung nicht überstanden.
Mhm. Also die
ja. Rhythmusstörung war behoben, aber die in Anführungsstrichen Narkose war zu viel.
Mhm.
Die war sehr alt und krank. Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber einfach, dass man kurz vorher einmal innehält und darüber nachdenkt und sagt, braucht der jetzt wirklich Strom oder habe ich eine Chance, die Zeit ist einmal mit Medikamentös zu versuchen.
Mhm.
Und dann noch bitte beachten, nicht alle Herzrhythmusstörungen bekommen die volle Power ab. Also nicht jeder bekommt 200 Joule.
Nee, nur weil Kardioversion ja deutlich weniger.
Genau. Ne? Ich meine, bei VT oder auch bei Kammerflimmern ist die Sache klar.
Mhm.
Ne? Aber bei allem anderen eher ein bisschen Low-Dose sozusagen. Medikamentös gibt es Antiarrhythmika-Klassen, aber das würde viel zu weit führen, um das jetzt simpel zu halten. Aber es gibt, wie so oft in der Medizin, gibt es hier auch so was Schönes, das war mir vorher noch nie so richtig klar, das ist 4 A's an Antiarrhythmika-Therapie.
Amiodarone.
Ja.
Nur schnell oder auch langsam?
Sowohl als auch.
Adrenalin.
Ja.
Das, was ich als Notfallmedikament eigentlich gar nicht sehe. Ich glaube, das ist nur in der Anästhesie wichtig, aber Atropin.
Genau.
Und das vierte fehlt.
Ja, das ist auch was du wahrscheinlich noch nie verwendet hast. Eichmalin.
Ja, okay, kenn ich doch.
Kennst du, aber hast du noch nie benutzt, ne? Genau. Wir gehen kurz einmal die Medikamente durch. Adrenalin. Stresshormon im Nebennierenrindenmark gebildet. Hauptwirkung ist die Erhöhung im Notfall des kardialen und zerebralen Blutflusses durch eine adrenerge periphere Vasokonstriktion.
Mhm.
Wirkt vor allen Dingen auf Alpha-1-Rezeptoren. Und das führt zu einer Vasokonstriktion der kleinen Gefäße und gleichzeitig zu einer Vasodilatation der großen Gefäße, was für eine sinnvolle Umverteilung des Blutvolumens sorgt.
Mhm. Macht Sinn, oder?
Ja. So. Da möchte ich kurz an die Paramedic 2-Studie, ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen, aber von 2018 erinnern, die ja gezeigt hat, dass es keinen Überlebensvorteil bzw. ein schlechteres neurologisches Outcome durch Adrenalin unter Reanimation gab. Ich möchte das jetzt noch gar nicht näher kommentieren. Wir haben darüber schon mal gesprochen, als die Studie ganz neu war. Da ist es hinreichend in der Formbubble diskutiert worden, von rechts nach links und von oben nach unten. Aber das Adrenalin macht auf pathophysiologischer Ebene vollkommen Sinn, ob es im Endeffekt was bringt, ist mehr als strittig. Nichtsdestotrotz, Adrenalin, 1 Milligramm bei Reanimation alle 3 bis 5 Minuten, bei Asystolie so früh wie möglich oder bei PEA so früh wie möglich bei Defibrillieren. Bei defibrillierbaren Rhythmen geht die Stromtherapie vor, Adrenalin wird alle 3 bis 5 Minuten verabreicht. Adrenalin macht aber auch Sinn bei bradykarden Herzrhythmusstörungen.
Ja.
Das ist ein bisschen kontrovers geführte Diskussion, aber AV-Block 3, Push-Dose-Pressure, Boli-Acetylcholin, Adrenalin. Wie machst du das, Torben?
Ich bin ein Freund der Infusion mit 1 Milligramm Adrenalin drin und dann im Verlauf vielleicht
Perfusor,
das haben wir schon mal als Kochrezept vorgestellt. 1 Milligramm in der 500er Vollelektrolytlösung, die Tropfrate so regulieren, dass der Patient stabil ist. Und danach 15 Sekunden lang Tropfen zählen. Und diese Anzahl der Tropfen ist gleich der Laufrate von einem Perfusor, der 1 Milligramm auf 50 ist.
Genau, ich bin auch ein Freund eigentlich dieser Lösung. Aber nur um einmal diesen Push-Dose-Pressure zu erzählen, wie macht man das? Man macht 1 Milligramm Adrenalin in 100 Milliliter Nazel.
Mhm.
Und daraus dann hat man eine Dosis von 1 Milliliter 10 Mikrogramm Adrenalin und damit kann man das titrieren, im Prinzip. Das nennt man auch Dirty AP Drip.
Ja.
Was evidenzbasiert davon ist, das scheiden sich die Geister, wahrscheinlich nichts. Im Endeffekt wirkt aber das sozusagen auf die Kammer, wenn Atropin keinen Sinn macht bei AV-Block 3, weil es nur oberhalb des AV-Knoten wirkt. Spannend ist allerdings, wenn man die Leute fragt, bei Atropin sieht man doch immer, wenn man es beim AV-Block 3 gibt, dass es manchmal zu Herzfrequenzanstiegen kommt. Warum? Weiß eigentlich so richtig keiner. Nichtsdestotrotz würden wir dazu tendieren, sofort Adrenalin zu geben und den Atropin-Versuch gar nicht zu unternehmen, wenn man sich sicher ist, dass es einen AV-Block 3 gibt.
Beim Erwachsenen Atropin immer die komplette Dosis geben, weil es sonst zu paradoxen Bradykardien kommen kann.
So sieht das nämlich aus. Eher hoch dosieren.
Genau.
Jetzt kommen wir zu dem zweiten Atropin. Wir haben es gerade schon ein bisschen eingeleitet. Ist ein Parasympathikolytikum. Das heißt, es steigert indirekt die Sympathikusaktivität. Dadurch steigt die Herzfrequenz an. Man wendet das an bei Sinusbradykardien und bei AV-Blockierung im Bereich des AV-Knotens. So, woher soll man bei AV-Block jetzt wissen, wo ist denn da der, wo ist es denn blockiert? Deshalb gerade das, was ich vorher gesagt habe, eigentlich lieber kein Atropin bei AV-Block 3. Bei infranodalen AV-Blockierungen, so wird es ausgedrückt, macht es keinen Sinn. Da gibt es keine Empfehlung. Das kann man jetzt, das ist jetzt ganz so kompliziert von dem, was ich vorher erzählt habe.
Das ist jetzt nicht ERC-Algorithmus. Im ERC-Algorithmus steht es drin, in den meisten lokalen Notfallsanitäter-Algorithmen steht es auch drin. In meiner Praxis kommt Atropin in der Notfallmedizin bei radikalen Rhythmusstörungen nicht vor.
Bei mir auch nicht, da möchte ich mich festlegen.
Ja.
Auch wenn das erstaunte Gesichter manchmal hervorruft.
Ja.
Kave muss man noch sagen, bei Atropin, wenn die Ischämie als Ursache der Bradykardie vermutet wird, wenn man die Herzfrequenz steigert, steigert man auch den O2-Verbrauch.
Mhm.
Also da muss man so ein bisschen, das muss man sich überlegen, das gilt für Adrenalin, aber natürlich genauso. Also wenn der Patient eine 30er Frequenz hat und darunter ansprechbar ist und nicht schockig wirkt und man sagt, er hat Brustschmerzen und wahrscheinlich hat er eine Ischämie, dann würde die Frequenz nicht steigern.
Mhm.
Adrenalin. Torben hat gesagt, er hat es noch nie verwendet. Ja. Ich habe es ein paar Mal auf der Intensivstation verwendet. Das ist ein Klasse 1A-Antiarrhythmikum und hemmt den schnellen Natrium-Einstrom in die Myokardzelle und verlangsamt darüber die Depolarisation.
Mhm.
Das ist in den ERC-Guidelines nicht enthalten, weil es nicht in allen europäischen Ländern verfügbar ist.
Genau das, was ich.
Das ist genau der Punkt, den wir vorher hatten beim Verapamil. Jetzt ist es halt andersrum. Wenn ein Patient nicht kardial dekompensiert ist, kann man Adrenalin gut verwenden, um monomorphe VTs zu beenden. Das ist präklinisch, hat das nicht so die Relevanz.
Auf Intensivstation.
Auf Intensivstation kann man aber ein Echo machen, man hat den Volumenstart, man kann das ganz gut sagen. Und das kann man sich relativ gut merken. Dann gibt man 1 Milligramm pro Kilogramm pro Körpergewicht, Adrenalin. Und ich habe das mehrfach gesehen, dass das gut funktioniert hat.
Okay.
Es hat aber negativ die ionotrope Wirkung, deshalb nur unter Monitorkontrolle und langsam IV gehen. Dazu gibt es auch eine Studie von Ortiz et al. 2017. Die haben Amiodaron versus Procainamid verglichen. Das ist auch ein 1A-Antiarrhythmikum, also mit Adrenalin vergleichbar, bei hämodynamisch stabiler VT. Und die haben eine signifikant geringere Rate von Major Cardiac Events, Cardiac Events unter Procainamid beobachtet.
Okay.
Im Vergleich zu Amiodaron. Und zwar von 9% unter, ich nenne es jetzt Adrenalin, also unter dem Klasse 1A-Antiarrhythmikum im Vergleich zu 41% unter Amiodaron. Was also klar dafür spricht, das eigentlich zu geben und die Konversionsrate ist 67 versus 38%, was auch spannend ist, muss man sagen. Ne? Also
ja.
67% Konversion unter Adrenalin, nur 38% unter Amiodaron. Wie gesagt, wichtig, aufpassen, wenn die LVEF, also die linksventrikuläre Ejektionsfunktion, eingeschränkt ist, Vorsicht, wenn der Patient dekompensiert ist, Vorsicht, und es hat noch ein paar unangenehme Nebenwirkungen. Es kann Blutbildveränderungen machen, es kann Cholestase machen, schon bei einmaliger Anwendung, und es kann Krampfanfälle triggern. Dann haben wir noch das Amiodaron. Das ist ein Antiarrhythmikum der Klasse 3 und vereint dazu noch Effekte der anderen Klassen. Es hemmt die Kaliumkanäle der Myokardia und verlängert die Repolarisation. Es hat viele Nebenwirkungen. Das ist auch was, was mir am Anfang in meiner internistischen Intensivzeit so gegangen ist und was ich immer noch oft sehe bei den Kollegen, die relativ neu auf der Intensivstation sind, die geben relativ unreflektiert Amyloron, weil das halt im ERC-Algorithmus so drin steht und kann man ja machen. Aber Amyloron macht den Blutdruck, senkt den massiv. Ja. Also das ist, wenn man das schnell gibt, das sieht man, wie die ins Bodenlose eigentlich fallen. Es macht ausgeprägte QT-Zeitverlängerungen. Man muss aufpassen, ob der Patient eine Hyperthyreose hat. Das wäre eine Kontraindikation.
Nicht im Akutfall?
Nein. Aha. Nein, aber bei längerer Anwendung auf der Intensivstation.
Ja.
Im Rettungsdienst bei Kammerflimmern auf gar keinen Fall. Aber wenn ich einen Patienten, der eine Tachykardia-Rhythmusstörung habe, dann passiert es ja oft, dass die dann kriegen die einmal Amyloron, dann konvertieren die und dann ist der nächste Plan erstmal aufzusetzen, die mit Amyloron.
Ja.
Das macht aber keinen Sinn, weil wenn ich ihn aufgesättigt habe und der hat eine Hyperthyreose und dann muss ich ihn ja, nachdem ich ihn aufgesetzt habe, dass das Dauermedikation weitergeben, damit er seinen Spiegel hält. Ja. Und spätestens da ist ja der Akku voll vorbei. Ne? Deshalb erzähle ich das. Außerdem macht es bei längerer Anwendung Lungen, Nerven und Hautschäden, beziehungsweise kann es machen. Wer schon mal so eine Amyloron-Lunge gesehen hat, das ist wirklich kein Spaß. Na, dann ist so. Aber egal, bei Reanimation nach dritten erfolglosen Schock, 300 Milligramm IV kann man gegebenenfalls nochmal 150 Milligramm wiederholen. Das ist der ERC-Algorithmus, aber den kennt ja eigentlich jeder, der uns hört, denke
ich. Es werden übrigens, habe ich vor einem halben Jahr gelesen, derzeit Amyloron, ich sag mal, Zusammensetzung getestet, die weniger Hypotonien machen sollen, weil das hauptsächlich, ich habe den Namen vergessen, ein Ingredienz macht, was das stabilisiert, die Lösung. Habe ich noch nie drüber geredet im Podcast, weil es in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Aber theoretisch gibt es da sogar Forschung in die
Richtung. Okay, spannend. Lebensbedrohliche Bradykardie. Wir haben gesagt, HV-Block 3, vielleicht auch 2b, wenn man das möchte. Woran liegt das meistens? Meistens liegt am HV-Block 3 eine Ischämie zugrunde. Logisch. Einfach sozusagen die Strecke unterbrochen, wird nicht mehr auf die Kammer übergeleitet, Ende. Woran kann es noch liegen? Das ist das, was ich mich immer frage. Im Notarzt ist das nicht so relevant, aber es ist doch ganz spannend, wenn man mal sich die Medikationsliste anguckt. Es kann eine Beta-Blocker-Überdosierung zum Beispiel sein. Da kann man, wenn man daran denkt, könnte man ja Glucagon geben, hat man ja noch regelmäßig nicht im NEF-Dienst. Das kann auch eine Borreliose machen. Also es ist immer mal ganz sinnvoll, bei einem Patienten, der jetzt keine Brustschmerzen hat, also mal nach Zeckenbissen zu fragen, spätestens in der Notaufnahme. Eine Sarkoidose kann das in seltenen Fällen auch mal machen. Das wäre aber natürlich eher ein chronischer Verlauf.
Bei der Beta-Blocker-Überdosierung Lipofundin Rescue geht auch.
Hier, stimmt, Lipofundin Rescue kann man auch machen. Hast du recht. Was macht man medikamentös bei Hypotoniesynkopen oder KDL-Dekompensation?
Medikamentös Supra.
Genau, wir haben es gerade schon erzählt, den Push-Post-Pressor. Das Kochrezept ist 3 Minuten vorher.
Ja.
Ich erzähle es jetzt hier nicht nochmal. Also 10 Mikrogramm Boli im Prinzip. Oder die andere Variante, 1 Milligramm Supra in eine Ringer und dann wechseln zum Perfusor. Ganz, ganz wichtig, wenn man das macht, bitte das Ganze übergeben auf der Intensivstation und auch darauf achten, dass nicht irgendeiner einfach die Ringer zudreht, wenn das dann noch läuft. Du hast es ja schon mal erlebt, Torben, dass das passiert ist. Das ist sicherlich keine böse Absicht, aber in so einer Übergabesituation, da fummeln da ganz viele Leute rum und da kann sowas schon mal untergehen. Was man noch machen kann, alternativ, man kann auch Lumutamin geben, um die Frequenz zu steigern.
Okay.
Das ist auch was, was ich einmal letztens gesehen habe, wo ich erst so da stand und dachte, naja, spannend. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Wenn man das macht, muss man natürlich, ich rede hier immer, wenn man Lumutamin gibt, als Katecholamin, in einer hohen Dosierung rangehen, damit man vor allen Dingen den positiv-ionotropen Effekt ohne die Frequenzsteigerung hat. Wenn man aber die Frequenz steigern will, dann muss man es logischerweise eher niedrig dosieren, damit der frequenzsteigernde Effekt überwiegt. Wenn das alles nicht funktioniert, muss der Patient gepaced werden, transvenös oder transkutan. Präklinisch geht natürlich nur transkutan, dafür braucht man eine Analgosedierung. Ich würde in so einer Situation wahrscheinlich
Ist komisch. Ich, bei Bradykardensachen also bin ich ein Fan der medikamentösen Therapie mit Adrenalin, also beim AV-Block. Ja. Bei den schnellen Erkrankungen bin ich ein Fan der Stromtherapie, nämlich der Kardioversion.
Es ist bei mir ganz ähnlich. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Internisten-Ding noch ist. Nichtsdestotrotz, wenn ich den Patienten testen möchte, wollte ich kurz auf das Sedierungskonzept zu sprechen kommen. Ich würde in dem Fall wahrscheinlich, weil ja die Ischämie die wahrscheinlichste Ursache ist, zu Eto mit einem Hauptfenter tendieren oder zu Propofol mit einem Hauptfenter, je nachdem, wie lange der Intensivaufenthalt hinterher dauert. Wir hatten ja über Eto letztens schon mal gesprochen in der Podcast-Folge vorher. Würdest du Dormicum und Ketanes nehmen?
Ich würde, ich finde Eto gut, auch in der Situation. Präklinisch würde ich wahrscheinlich Ketanes nehmen.
Okay. Wusste ich. Aber spannend, das immer mal darüber zu sprechen.
Ja.
Also, das sind die lebensbedrohlich radikalen Herzrhythmusstörungen. Dann gibt es die lebensbedrohlich tachykalen Herzrhythmusstörungen. Kammerflimmern, Kammerflattern und Vitis. Wie kommt es dazu? Man hat meistens Re-Entry-Mechanismen bei Koronarherzkrankheit oder Kardiomyopathie. Mhm. Dann kann es noch Vitis geben bei Ionenkanalerkrankung. Langes QT-Syndrom, Brugada-Syndrom, wir erinnern uns. Und es gibt auch Vitis bei fehlender Ionenkanalerkrankung und fehlender struktureller Herzerkrankung. Das ist eine Ausschlussdiagnose und die sind meistens nicht gefährlich. So, wir haben gesagt, Vitis kann man unterteilen in Monomorphen Polymorph. Die Monomorphen zeichnen sich aus durch identische QRS-Komplexe. Jeder denkt jetzt wieder an den ACLS-Simulator, wo man die so schön sieht. Stabile Zykluslänge, also ist jeder QRS-Komplex ist gleich. Und die sind selten Ausdruck einer akuten Ischämie. Die treten häufiger bei ablaufenden Infarkten im Bereich der Infarktnarbe auf. Wenn der Patient soweit stabil ist, dann machen wir immer bei so einem Patienten erstmal 12-Kanal-EKG, um einfach zu dokumentieren, das ist hier eine monomorphe VT. Und dann können wir hinterher in der Klinik zum Beispiel auch was mit an die Hand geben oder dem Oberarzt später zeigen. Therapeutisch.
Übrigens kann man so auch schön, haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, die VT von einer TAA mit breit komplett mit einer
differenzieren. Wenn man das nicht hat, ist das immer schwierig. Ich war letztens auch, wurde ich nachgefordert bei einem Patienten, der ein bekanntes Vorhofflimmern hatte, weil es hieß, der Patient habe eine VT gehabt und wurde das NRF nachalarmiert. Leider gab es kein Ereignis, also kein Druckereignis im Vorpulsspeicher, konnte ich es nicht finden. Und als ich da war, hatte der Patient wie so häufig dann nichts mehr. Ich vermutete, es wäre auch, dass es eher eine schenkelblockartige Verbreitung von einem Vorhofflimmern war, dass wir jetzt im Nachhinein nicht klären lassen, deshalb immer 12-Kanal, wenn es geht, oder wenigstens einmal speichern, drücken, ein Ereignis am Defi. Therapeutisch werden die Patienten, haben wir schon ausreichend gesprochen, entweder kardiovertiert, oder bei stabilen Patienten medikamentös behandelt.
Auch da Amiodarone.
Genau, da würde sich Amiodarone anbieten oder Etchmalin.
Ja.
Wenn er nicht KRD kompensiert ist.
Dann bin ich mir wieder nicht sicher, Carsten wird uns bestimmt schreiben. Also der Notfallsanitäter Carsten, ob wir Etchmalin auf dem NEF haben, bin ich mir nicht sicher.
Weil nein, haben wir nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es nicht haben. Und wenn das fertig ist, muss man natürlich überprüfen, ob der Patient ICD braucht. Ne? Mhm. Wenn das relevant war, polymorphe Tachykardien, also ventrikuläre Tachykardien unter die konfigurierte QRS-Komplexe, die haben als Ursache häufig am häufigsten die myokardiale Ischämie oder im Rahmen bei jüngeren Patienten im Rahmen von QT-Verlängerung. Das sind so die beiden Differentialdiagnosen. Brugada macht das auch, habe ich vorhin schon gesagt, oder einzelne Medikamente, wobei das für uns notfallmedizinisch eher nicht so relevant ist. Ist ja im Endeffekt geht es ja darum, es ist eine polymorphe VT, die müssen oder werden regelhaft mit Strom behandelt, weil die sind noch gefährlicher als die Monomorphen und die generieren sozusagen häufiger ein Kammerflimmern. Also Stromtherapie.
Wie viel Strom zur Kardioversion empfiehlst du?
Schwierig zu sagen. Ich würde wahrscheinlich mit 100 Joule anfangen. Würdest du es anders machen?
Nee, 120. Ist immer so ein
also
Anstieg. Mit Steigerung bis 150 danach.
Defibrillation.
Ja.
Genau, so mache ich das auch. Ich bin aber noch nicht in die Situation gekommen, dass eine VT mehr als dreimal von mir geschockt werden musste, weil danach war mein AC dazu gerundet, wenn es länger gedauert hat, sozusagen. Sonderfall versatte Point-Tachykardie oder auch Spitzenumkehr-Tachykardie für Turm. Sind diese zu- und abnehmenden QRS-Komplexe. Die Ursache ist fast immer eine QT-Verlängerung. Mhm. Das kann erworben sein durch Medikamente. Zum Beispiel Antidepressiva können das machen, verschiedene Antibiotika können das machen, Antiarrhythmika können das auch machen.
Und die Kombination
der Medikamente steigert das. Ja. Und wenn dann noch eine Hypokalämie dazu kommt, dann wird es besonders gefährlich. Oder es kann auch angeboren so sein. Das therapiert man ein bisschen anders. Und zwar gibt man da Magnesium IV. 2 Gramm. Keine weiteren Antiarrhythmika, weil man will ja die QT-Zeit nicht noch länger machen. Und wenn das Magnesium nicht hilft, dann also Kardioversion und dann Übergang in ACLS. Wir also
haben noch nie eine thoraxale Tachykardie gesehen. Tatsächlich habe ich schon 2-mal bei palästinensischen Kammerflimmern, was sich nicht beenden ließ, Magnesium aus Verlegenheit gegeben. Das mag der eine oder andere jetzt für undifferenziert halten, aber ich wusste einfach nicht weiter. Trotz Schocks unter Amiodaron weiter geflimmert hat. Und ich gedacht habe, okay, man vergibt sich jetzt mit diesem Magnesium auch nichts.
Ist bei mir genauso. Ich habe eine Torsate Point in der Realität noch nicht erlebt. Man muss, glaube ich, aufpassen, dass man im Eifer des Gefechtes das nicht mit der polymorphen QT verwechselt.
Ja.
Weil man so darauf getriggert ist. Häufig ist es häufig, selten ist es selten. Also oft ist es ja so, man guckt dann auf diesen Monitor und denkt, komisch. Das sieht anders aus. Aber es ist am ehesten lassen das. Und dann soll man auch mal ruhig auf sein Bauchgefühl hören, denke ich.
Ja.
Gerade weil es so ist, wie du sagst, man vertut sich mit dem Magnesium halt auch nichts.
Also mindestens später nicht.
Und dann Stromtherapie und das Amiodaron, haben wir ja auch gesagt, ist bei der polymorphen VT ja sowieso jetzt nicht das Entscheidende. Gut, Kammerflimmern, ich glaube, da muss man gar nicht so viel drüber reden. Ungeordnete elektrische Herzaktivität, das kann primär entstehen bei Ischämie. Oder aus der VT übergehen. Sehr selten ist das auch so bei tachykardischer Überleitung von Vorhofflimmern, wenn es eine akzessorische Leitungsbahn gibt. Das ist aber eher so die Ausnahme, muss man sagen, und auch nichts für uns, was wir dann klären können. Therapie ist klar, sofort die Defibrillation nach ACLS-Algorithmus. Pro Minute, die man diese Defibrillation verzögert, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10%. Und nach dritter erfolgloser
Defibrillation.
300 Milligramm Amiodaron als Bolus. Auch darüber haben wir gesprochen, das kann man gegebenenfalls nochmal mit 150 hinterher wiederholen. Allerdings zeigte sich unter Amiodaron bei Out-of-Hospital Cardiac Arrest kein signifikant höheres Überleben im Vergleich zu Placebo.
Oh, spannend.
Ja, das ist wirklich eine spannende Studie. Die Quelle packt euch in die Shownotes dazu. Häufigste Ursache des Ganzen ist auch eine Ischämie. Strukturelle Herzerkrankung oder vorbekannte Ionenkanalerkrankungen zum Beispiel. Sollte das überlebt werden, muss man sich überlegen, ob der Patient hinterher sein ICD verdient hat. Das ist natürlich so ein bisschen relativ. Hat der geflimmert aufgrund der Ischämie und die Herzleistung ist gut, wird man das sicherlich nicht tun. Gibt es eine strukturelle Herzerkrankung, die das triggert? Ich meine, ich bin jetzt kein Kardiologe, aber das ist ja schon Sinn, ist ja logisch. Ne? Gut, jetzt haben wir alle bedrohlichen Erkrankungen einmal besprochen. Ganz kurz nochmal zur Diagnostik. Jeder Patient, der eine Herzrhythmusstörung hat, ich meine, das klingt jetzt völlig banal und auch banal, dass ich es nochmal erzähle, aber der bekommt ein 12-Kanal-EKG. Und das ist eine der wenigen Dinge, wo ich auch wirklich ungemütlich werde, wenn ich irgendwo hinkomme und dann wird mir irgendwas erzählt, von wegen, ja, das ist hier Bradykard und wir haben mal einen 4-Kanal geklebt.
Ja.
Da kann man schon mal erleben, dass auch mir der Kamm schwillt. Hier wahrscheinlich auch. Also, das gehört sich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass jemand, der uns hört, das so macht, aber nichtsdestotrotz, vielleicht hört uns ja auch der ein oder andere Auszubildende, das gehört immer dazu bei jeder Art von Rhythmusstörung. Bradykardien kann man sich fragen, gibt es P-Wellen? Wenn P-Wellen da sind und auf jede P-Welle ein QRS-Komplex folgt, ist das eine Sinusbradykardie? Die ist regelhaft eigentlich ungefährlich. Und wenn eine der wenigen Bradykardien, wo Atropin Sinn macht, finde ich, wenn es eine hemodynamische Relevanz hat, wahrscheinlich muss man gar nichts tun.
Genau.
Gibt es P-Wellen, aber es folgt nicht auf jeden QRS-Komplex ein P, dann haben wir PQRS-Komplex. Genau so rum. Dann haben wir mindestens eine AV-Block 2. Grades. Und wenn nur ganz viele Ps da sind und ganz selten dazwischen mal irgendwo ein Kammerkomplex, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein AV-Block 3. Mhm. Und damit sind wir dann im Algorithmus für lebensbedrohliche Bradykardie als Rhythmusstörung. Und jetzt gibt es dann natürlich den Fall, dass es keine Ps gibt. Da gibt es verschiedene Ursachen für. Die größte, das ist das Wahrscheinlichste.
Dass es keine Ps.
Dass du keine Ps abgrenzen kannst.
Schnell, VT.
Nee, Bradykard.
Dass ich keine Ps. Six Sinus.
Oh, ja, Six Sinus ist das eine, ja. Bradykardes Vorhofflimmern wäre auch eine gute Antwort gewesen.
Ja, okay. Entschuldigung.
Also, ich habe jetzt Tor ein bisschen hier über, ihr seht, es ist nicht gescriptet. So ein bisschen hier auf dem Fall Julia ist, aber er will immer mit seinem Six Sinus hier ran. Ich weiß auch nicht, was damit los ist. Aber ja, also Vorhofflimmern ist das Wahrscheinlichste, aber Six Sinus und Sinusarrest sind natürlich die Sachen, die auch sein können, und dann gibt es einen Ersatzrhythmus. Sind die Wahrscheinlichsten für Bradykardie ohne Ps. Mhm. Bei Tachykardie, da ist das nicht so relevant mit den Ps, sondern da ist eigentlich eher die Frage, ist der QRS breit oder schmal? Mhm. Wenn er schmal ist, haben wir eine supraventrikuläre Tachykardie, was regelhaft eigentlich nicht lebensbedrohlich ist. Breite QRS-Komplexe, das heißt mehr als 120 Millisekunden, Verdacht auf ventrikuläre Tachykardie. Mhm. Der ultimative Beweis in EKG ist auch eine AV-Dissoziation, also im Prinzip wie beim AV-Block dritten Grades, nur in schnell, ja, und breit.
Also Lewis Leads.
Genau, Lewis Leads, aber insgesamt trotzdem schwierig präklinisch zu beweisen.
Ja, was man noch machen kann, ist 12-Kanal. Und wenn in den Brustwandableitungen alle Komplexe den gleichen Vektor haben, dann ist es höchstwahrscheinlich eine VT. Wenn allerdings du die AV-Block-typischen Veränderungen in den Brustwandableitungen hast, dann ist es wahrscheinlich geht es wahrscheinlich durch den AV-Knoten durch.
Ja, macht Sinn.
Aber das ist, ja, muss man also auch erstmal in 12-Kanal
schauen. Genau, und finde ich, in der Not bei VT-Situation kriegen ja auch alle das P in den Augen. Mhm. Und die differenzierte, also überlege ich immer, ist der Patient stabil genug für einen 12-Kanal, dann bekommt er das. Ist er hämodynamisch instabil, bekommt er natürlich Strom oder einen medikamentösen Therapieversuch. Mhm. Punchlines des Ganzen.
Bradykard versus Tachykard. Und breit versus schmal bei den Tachykarden. Ja, Bradykard ist eigentlich nur relevant AV-Block 3 bzw. 2b. Mein Six Sinus kann ich mir irgendwo klemmen. 12-Kanal schreiben, sobald der Patient es zulässt, außer in Reanimationssituationen oder instabilen Patienten. Bei schnellen Sachen, Johannes und meine Herangehensweise, je kein Kardestostrom, alternativ Amiodaron, gegebenenfalls auch Eichmalin bei monomorphen Extrasystolen.
Ja.
Bei langsamen ist Johannes und meine Herangehensweise am ehesten Adrenalin. Alternativ geht natürlich auch der transkutane Pacer.
Genau.
Sonderfall, Torsade Point, also Spitzenumkehr-Tachykardie, Magnesium, möglichst ohne Antiarrhythmika.
Wenn man sich ja differenzieren kann.
Wegen der QT-Zeitverlängerung. Und immer Vorstellung im Krankenhaus natürlich, meistens auch im Herzkatheterlabor, genau, weil im Erwachsenen der Hauptgrund für diese ganzen Herz- und Lungenstörungen einfach eine strukturelle Herzerkrankung bzw. eine KRK ist.
Und genau, und wenn, ich würde so einen Patienten immer in einem Hospital mit Kardiologie vorstellen, weil selbst wenn es keine Ischämie ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben eine Ionenkanalerkrankung oder eine strukturelle Herzerkrankung vorliegt, relativ hoch. Wir beide werden hoffentlich jetzt keine VT einfach so hier bekommen, wie wir hier sitzen, es sei denn, es gibt irgendwas, was wir noch nicht wissen, was wir haben.
Ja.
Und von daher, unser Cardiac Arrest Center Algorithmus würde auch vorsehen, dass jeder Patient, der geflimmert hat, primär ja im Herzkatheter sowieso vorgestellt wird. Für VT würde die zeitnahe Koronarangiografie auch das bei uns mit Sicherheit so sein. Ja. Und ich denke, in fast jedem anderen Zentrum auch. Deshalb wollte ich das nochmal hervorheben, also dass ihr den nicht in euren kleinen Regelversorger um die Ecke fahrt. Das war Basics Tachykardie als Rhythmusstörung.
Vielen Dank, Johannes. Sehr schön. Auch diese Basics sind ja immer wieder wichtig. Und ich glaube, es schadet auch keinem erfahrenen Notarzt, das nochmal im Kopf durchzugehen, in regelmäßigen Abständen.
Das sowieso grundsätzlich. Wir sind am Ende.
Ich wollte noch auf eine Sache aufmerksam machen. zu Anfang haben wir es vergessen. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, aber es gibt uns jetzt auch bei Telegram.
Oh ja.
Also wenn ihr selbst Telegram habt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und der Name unseres Telegram-Kanals ist t.me/pinupdocs. Ja, da kriegt ihr alle unsere Pin-Ups zugeschickt, Infos, wenn neue Artikel online sind, beziehungsweise natürlich auch, wenn die neuen Podcast-Folgen online sind.
Genau, so sieht das aus. Der Link, den findet ihr auch auf unserer Homepage, genauso wie die Galerie der bisher veröffentlichten Pin-Ups.
Ja.
Und
ansonsten,
mit Quellen, ja, ganz wichtig. Ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen. Wir sehen uns hoffentlich am Samstag auf dem NAT.
Oder Freitag, wenn ihr uns
oder seht. Freitag.
Sprecht uns gerne an. Wir freuen uns mit euch zu unterhalten.
Genau, in diesem Sinne.
Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer erst den eigenen Puls fühlen.